Einige unter euch kennen mich ja schon. Die, die mich nicht kennen, mein Name ist Manfred Glimm, bin 62 Jahre alt und vor über 40 Jahren zum Glauben gekommen. Schon eine Weile her, aber das war ein wunderbarer Tag und die richtige Entscheidung, ganz klar. Ich habe so geschaut, mal hier in eurem Raum ist ja alles, ja so, oder drückt ja auch alles aus, die Liebe zu Israel, die Verbundenheit mit Israel. Und das ist gut, dass das so ist, weil darauf ein Segen ruht, den Gott verheißen hat. Zu Abraham hat er gesagt, ich will segnen, die dich segnen und will fluchen, die dir fluchen. Muss man auch sehen und es hat sich in der Geschichte schon auch so gezeigt, dass es so ist. Ja, ich bin verheiratet seit 39 Jahren. Wir haben 4 Söhne und 3 Töchter und ich bin seit einem Jahr im Ruhestand. Ich war fast 40 Jahre bei der Berliner Polizei und ja, auch diese Zeit, muss ich sagen, ist sehr schnell vergangen. Wenn man sie vor sich hat, dann ist es elend lange, ne? Aber wenn man hinter sich hat, kann man auch nur mit dem Psalmisten sagen, es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Ich habe öfter schon erfahren, wenn ich mal irgendwo sprechen durfte, sollte, konnte, dass bei der Begrüßung immer von den Gedanken, über die ich dann sprechen möchte, etwas anklingt. Das war auch heute so. Und das ist für mich immer eine Bestätigung, dass das Wort, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, natürlich das Richtige denn ist. Ne? Man kann ja auch mal so sich verhören oder so und mal sagen, gut, okay. Aber dann merke ich das immer, dann ist das so eine Bestätigung. Und wie gesagt, weil hier so alles auf Israel, auf Gottes Volk so ausgerichtet ist, habe ich ein Wort aus dem Hebräerbrief. Hebräer. Weiß jemand, was das heißt, Hebräer? Heißt, ja, die Vorüberziehenden. Ja, die Vorüberziehenden. Und das korrespondiert mit der Jahreslosung, die wir ja haben in diesem Jahr. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja? Das heißt, auch wir sind mit Gottes Volk in dem Sinne eins, dass wir hier auch nur Vorüberziehende sind. Ja? Israel wohnte damals ja während der Zeit der Wüstenwanderung eben nicht in irgendwelchen Häusern, ging ja nicht, sondern in Zelten. Die waren schnell aufgebaut und schnell wieder abgebaut, wenn es weiterging. Und so sind auch wir so auch in einem irdischen Zelt, in unserem Körper, nicht? Der auch irgendwann, ja, den wir irgendwann verlassen müssen, ja? Der aber nicht zurückbleibt und dann irgendwo nichts mehr damit passiert. Damit passiert eben noch eine ganze Menge. Die Vorüberziehenden. Aus Hebräer 2, 1 bis 4. Darum sollen wir desto mehr Acht haben auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten, welches zuerst gepredigt ist durch den Herrn und bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei mächtigen Taten und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ein ernstes Wort, wo man erstmal so schlucken muss, ne? Da geht es um Übertretung und Strafe und so, aber wesentlich auch hier, wir sollen Acht haben auf das Wort, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Auf das Wort merken, auf das Wort achten, ist ein ganz wesentlicher Punkt. In unserer Zeit, die gekennzeichnet ist auch von einer Fülle von Informationen, die auf uns einströmen, so eine Informationsflut, akustisch und optisch, ist es manchmal schwierig, so das Wesentliche herauszuhalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil die Ablenkung so groß ist. Und darum ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt eben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Am Ziel vorbeitreiben kann zum Beispiel, wenn man es so praktisch in den Sport mal überträgt, bei einer Regatta der Fall sein. Ja? Eine Segelregatta, da ist irgendwo ein Ziel. Und wenn die das nicht richtig in den Griff bekommen, dann kann es sein, dass man ein Boot am Ziel vorbeigeht. Ne? Nicht durch das Ziel durchkommt, beispielsweise. Es gibt ein griechisches Wort für Zielverfehlung, das im Neuen Testament gebraucht wird, das heißt Harmatia. Harmatia heißt nämlich Zielverfehlung und Luther übersetzt Sünde. Das Wort ganz schlicht und ergreifend mit Sünde. Sünde wiederum kommt vom deutschen Wort Sund. Ja, weil ein Sund eine Insel vom Festland trennt, wenn sie nicht zu weit weg ist. Ne? Nennt man Sund. Wir kennen den Fehmarnsund zum Beispiel in Norddeutschland. Ja. Daher kommt das Wort Sünde. Und das heißt Trennung. Ne? Trennung von Gott. Wir kommen nicht ans Ziel, wenn wir uns nicht darauf ausrichten. Ich möchte ein Beispiel aus der Luftfahrt dafür verwenden, ein Erlebnis, das ich einmal hatte. Seit 20 Jahren oder ja, etwa so ist die Fliegerei so ein kleines Hobby von mir. Habe also mit unserem ältesten Sohn damals nach dem Mauerfall, wo es dann möglich war, wo überall Flugschulen aufgemacht haben im Umland, so haben wir uns mal auf die Schulbank gesetzt, einen Pilotenschein gemacht, haben fliegen gelernt. Er fliegt jetzt nicht mehr, aber ich fliege also immer noch, solange der Herr mir die Gesundheit dazu erhält. Und da habe ich vor Jahren mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht, in diesem Zusammenhang mit am Ziel vorbei. Ja. Ich war unterwegs irgendwo in der Nähe von Potsdam, war im Winter, irgendwann im Januar. Und Wetter war soweit okay, aber es kam von irgendwoher, weiß ich mehr so aus welcher Richtung, jedenfalls kam ein ziemlich großes Schneefallgebiet. Es war zu tief, um es zu unterfliegen, dann wäre ich also mit der Höhe nicht mehr so hingekommen, aber zu dick und zu mächtig, um drüber wegzukommen. Also musste ich außen rum. Ja. Und nun steht das Ding ja nicht still, sondern bewegt sich ja mit dem Wind immer weiter, mit Schneefall. Ne? Mit Schneefall. Und musste also außen rum. Und dieser Weg nach außen, das zu umfliegen, war also schon ziemlich weit. Ja. Und als ich dann drumherum war und guckte dann nach unten und sah dann, dass also die Landschaft mit der Karte nicht mehr so richtig übereinstimmte, dachte, wo bist denn jetzt? Wo bist du jetzt? Und dann im Tiefflug runter aufs nächste Dorf und gucken an der Ortstafel, wie es heißt, darf man nicht. Ne? Darf man nicht. Streng verboten. Kann man mit dem Auto machen, ja, ranfahren, gucken, aha, hier bist du und dann rechts ran. Mit dem Flugzeug kann man nicht rechts ran und nachgucken, wo man ist. Geht nicht. Ja? Man muss sich also auf seine Erfahrung zum einen vielleicht verlassen, wenn man sie denn hat. Und auf der anderen Seite hat man ja eine Verbindung zum Flugplatz. Ja, den nächstgelegenen, den kann man dann ansprechen, muss man die Frequenz einschalten und so. Aber ich bin ja auf der Frequenz meines Flugplatzes geblieben. Und da gibt es also eine Möglichkeit, sich wieder oder wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Und in der Fliegersprache nennt man das ein QDM, das ist die Abkürzung dafür. Und jeder Fluglotse, der weiß damit, was anzufangen. Wenn also ein Flugzeug ein QDM erbittet, dann weiß der genau, also der hat sich verflogen. Der braucht jetzt den richtigen Kurs. Oder er will zur Sicherheit nochmal abgleichen, ob es alles richtig ist. Auch das kann mal der Fall sein. Gut, und dann habe ich den Tower also angerufen und habe mir dieses QDM, also eine Funkpeilung, erbeten. Und der hat mich dann bei sich mit meiner Position auf dem Schirm. Der sieht, wo ich bin, wo ich mich befinde. Und dann wird vom Flugzeug aus entsprechend das abgestrahlt. Der sieht also meine Position und kann mir dann den richtigen Kurs sagen. Und das ist jetzt der wesentliche Punkt. Ich bin in der dritten Dimension, bin in so einem Flugzeug. Flugzeug hat ja interessanterweise die Form eines Kreuzes, ne? Und ein Flugzeug ist nicht dafür gebaut, am Boden von A nach B irgendwo zu fahren. sondern sich in der dritten Dimension zu bewegen. Dafür ist es gebaut. Die Zeit am Boden ist nur kurzfristig. Vorm Abheben ist die so und nach dem Landen auch. Na, dann ist man am Boden und dann rollt man dann zum Hangar. Das ist aber auch die einzige Phase, wo man sich auch noch am Boden befindet. Ansonsten ist man in der Luft. Das griechische Wort für Luft ist dasselbe Wort wie für Geist. Pneuma. Pneuma ist das griechische Wort. Geist und Luft. Jesus vergleicht das auch. Wo er sagt, jemand, der aus dem Geist geboren ist, du siehst den Wind nicht, woher er kommt, wohin er fährt. Ne, der Wind. Ja. Und wenn ich mich also in der dritten Dimension befinde, also im Geist, ne? Ich bewege mich im Geist und bin in ihm, in dem Kreuz, bin ich drin. Ich bin in ihm, in Christus. Ne? Ich sitze also im Flugzeug. Ja? Dann sehe ich Dinge aus einer anderen Perspektive als am Boden. Ich kann am Boden nicht sehen, was hinter einem Berg ist oder hinterm Haus. Nicht? Oder wenn wir hier die Hochhäuser uns angucken, ich kann nicht sehen, was dahinter ist. Aber ich kenne diese Gegend von oben. Ich kann sehen, was dahinter ist und sehe weiter, viel weiter. Nicht unendlich weit, sicher nicht, aber ich sehe weiter. Und das ist der Vorteil, wenn man eben sich in einer anderen Dimension bewegt. Wenn wir im Geist sind, dann beurteilen wir Dinge auch aus einer anderen Perspektive, ist doch klar. Wir sehen nicht mit den Augen der Welt, wir sehen mit den Augen, wie Gott uns gelehrt hat durch seinen Geist. Und messen auch den Dingen ihre eigentliche Bedeutung zu. Manches, was uns hier auf der Erde so groß erscheint und so bedeutsam und so wichtig, verkümmert nun in einer anderen Dimension nicht nun zur Bedeutungslosigkeit, aber es kriegt den richtigen Stellenwert. Wir sehen die Dinge, wie sie sind. Und jetzt muss ich meine Situation zugeben, dass ich auf dem falschen Kurs bin. Ne? Ich muss die zugeben. Ist manchmal ein bisschen peinlich, weil andere Piloten ja mithören. Ja, die hören ja mit, die sagen sich, ach, der hat es nicht gepackt, der hat sich verflogen. Aber da macht sich niemand drüber lustig, weil jeder kennt sowas, dem es mal so passiert ist, wenn die Sicht schlecht ist zum Beispiel. Ne? Und weil wir nach Sicht fliegen, andere fliegen nach Instrumenten, die haben damit kein Problem, die fliegen nur nach den Instrumenten, weil die Instrumente sagen, also bei Verkehrsmaschinen, wo es lang geht, da gibt es überhaupt kein Problem. Nicht? Aber eben, wenn man nach Sicht fliegt, muss man gucken und dann nennt man das terrestrische Navigation, ne? Also erdgebundene Navigation. Habe ich auch gemacht, als ich von Spandau hierher kam, nicht? Auf die Karte gucken und dann gucken, wo geht's lang. Dann versuchen, irgendwas von der Karte hier wieder zu erkennen. Ja, ist auch so, ist auch so. Der im Tower sitzt, den kenne ich nicht. Ich sehe ihn auch nicht, aber er sieht mich. Und der oben sozusagen im Tower sitzt und den Überblick hat, also hier können wir sagen, ist der Herr, ne? Der sagt mir durch sein Wort, welchen Kurs ich steuern muss, um heil am Platz anzukommen. Und jetzt ist der Punkt der, kein Pilot würde doch jetzt anfangen, wenn er nun den Kurs bekommen hat vom Tower, zu diskutieren und zu sagen, naja, gibt es hier noch einen anderen Weg, ich könnte doch noch vielleicht da lang fliegen oder hier. Der sagt, der Kurs ist 230 als Beispiel, 230 Grad. Und bitte, er zwingt mich ja nicht. Es ist niemand da, der mich zwingt, diesen Kurs zu fliegen. Aber er sagt mir garantiert den richtigen Kurs. Der schickt mich nicht nach weißem Sand. Er sagt mir garantiert den richtigen Kurs. Und jetzt ist es an mir, diesem Wort von dem, dem ich nicht sehe, zu gehorchen und mich darauf zu verlassen, dass er mir die Wahrheit sagt. Und wenn ich dann diesem Kurs folge, habe ich die Garantie, dass ich auch am Platz ankomme. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich habe nicht diskutiert mit dem, habe mich bedankt, habe diesen Kurs eingeschlagen und dann erstmal gemerkt, wie weit ich abgekommen war. Ich musste ganz schön korrigieren und dann bin ich wunderbar am Platz angekommen, aufgesetzt. Da war alles schick. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Darum sagt die Schrift hier, darum sollen wir desto mehr Acht haben auf das Wort. Wir müssen auf das Wort Acht haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Hier ist der Kurs, den er uns gegeben hat. Und es ist sein Wille und sein Wunsch auch, dass wir heil ankommen, dass wir das Ziel erreichen. Paulus vergleicht das an einer Stelle auch mit den Sportlern zur Zeit der Olympiade, damals ja schon in der Antike, ne? Er sagt, wisset ihr nicht, dass alle, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber nur einer erlangt den Siegespreis oder den Siegeskranz, laufet so, dass ihr ihn erlanget. Natürlich sind wir viele, nicht, die wir unterwegs sind, also nicht nur einer, der da ankommt. Ne? Wir sind ja Millionen oder Milliarden, wissen wir nicht. Aber wir müssen auf das Wort merken. Und das Wort, sagt die Schrift selbst, ist eine Person. Wir lesen es in Jesaja und in Johannes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das fasziniert mich auch, hier schon im Anfang des Hebräerbriefes, wo es um die Göttlichkeit dieses Wortes ja geht, um dieses Schöpferwort, das in die sichtbare Wirklichkeit kam und sich in der sichtbaren Wirklichkeit manifestiert hat. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, also wieder sein Wort, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Und jetzt kommt's. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht.
Wo steht das? Entschuldigung.
Hebräer 1, Vers 2. Und jetzt nochmal eins drauf. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er trägt diese sichtbare Wirklichkeit durch sein Wort. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sämtliche Gesetze der Physik und alles mit der atomaren Struktur ist alles seine Kraft, die das zusammenhält. Der Stuhl würde nicht uns halten, wenn er ihn nicht zusammenhalten würde. Alles würde zerfallen. Unser Körper zum Beispiel, der geht den biologischen Werdegang, wenn er gestorben ist. Ne? Der zerfällt in seine Bestandteile, von der er einmal genommen wurde, nicht zur Erde nämlich. Das wird im Allgemeinen auch so gesehen bei Leuten, die nicht gläubig sind, nicht, dass der Körper wieder zur Erde wird. Na ja, klar. Aber dass er davon genommen ist, damit haben sie ein Problem. Aber was soll er denn sein, wenn er, ne? Geht ja nicht anders. Und hier sehen wir, da kann Buddha nicht mithalten, da kann Mohammed nicht mithalten, Konfuzius und wer sonst noch. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Darum sagt Jesus auch, wer mich sieht, sieht wen? Den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und das ist das große Wunder, dass das Wort so Fleisch wurde und dass wir schon in seinem Wort, das gedruckte Wort, das wir sozusagen, das geschriebene Wort, das wir vorliegen haben, von diesem Wort schon so viel beschrieben ist. Als Jesus sich zu den Emmaus-Jüngern, wie wir sie bezeichnen, ne, gesellt, so als Fremder nach der Auferstehung, da fragt er, was ist denn los? Ne, er stellt sich bisschen uninformiert, stellt er sich. Ne? Und die sagen, was, du weißt nicht, was hier los war in den letzten Tagen in Jerusalem? Jesus, der wurde gekreuzigt und. Und dann heißt es, und er legte ihnen die Schrift aus von Mose an bis zu den Propheten, was über ihn gesagt war. Und da fangen die Feuer, nicht? Als sie nachher auf dem Rückweg wieder sind, nachdem Jesus dann sich offenbart hatte und dann aber war er weg, heißt es, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm redeten auf dem Weg, oder er mit uns redete auf dem Wege. Da war ein Feuer plötzlich, was in ihnen da entfacht war. Also wenn wir uns vorstellen, von Mose an ist schon von ihm gesagt, bis zu den Propheten, wie viel da drin steht. Schon allein die Tatsache der Jungfrauengeburt. Viele Neunmalkluge wollen ja uns weismachen, da steht nicht Jungfrau, sondern junge Frau. Eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Das hebräische Wort lässt zwar beide Übersetzungen zu, aber als Maria von Gabriel die Botschaft empfängt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, da fragt Maria eine ganz bestimmte Frage, nämlich, wie soll das zugehen, wo ich doch von keinem Manne weiß? Mit anderen Worten, sie war mit Josef, naja, nicht intim. Wäre auch sehr schlimm gewesen, gab es im Judentum nicht. Ja, dass die künftigen Eheleute vorher da schon intim, absolut nicht drin. Und sie waren eben verlobt, sagt ja die Schrift auch, ne? Also daran wird deutlich, dass wirklich der Begriff oder der biologischen Sinne Jungfrau hier gemeint ist. Dann das, was wir vorhin in der Liedstrophe hatten, in Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater. Ein Kind, das geboren wird, wird schon als ewiger Vater bezeichnet. Ewig Vater, Friedefürst. Diese Bezeichnung für ihn, 800 Jahre vorher. Jetzt kann man noch eins draufsetzen. Die Kreuzigung wird bereits im Psalm 22 in Detail beschrieben. Der ganze 22. Psalm ist dieser sogenannte Leidenspsalm Jesu. Ja. Da heißt es unter anderem, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Von David geschrieben, also 1000 Jahre vor Christi Geburt. 1000 Jahre. Interessant ist, dass hier die Kreuzigung beschrieben wird, die ja die Römer vollzogen haben, als Rom noch gar nicht existierte. Rom ist etwa 250 Jahre später, nach diesem Psalm, erst gegründet worden, 753. vor Christus etwa, sagen die Historiker. 753 wurde Rom gegründet. 1000 Jahre aber vorher hat David schon davon so gesprochen. Also das, wir sehen daran, dass das prophetische Wort die Wahrheit ist. Und Petrus greift genau diesen Gedanken auf, indem er sagt, wir haben umso fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Haben wir auch vorhin gesungen, ne? Dunkel. Ja. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das prophetische Wort ist ein Licht. Und ich möchte vielleicht einfach nur mal daran erinnern, welche Prophetie oder welche Zukunft Gott für uns bereithält. Es heißt an einer Stelle, wer dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Im Korinther steht das. Ja. Wir sind eins mit ihm. Und das, was Gott tut, im Augenblick, was jetzt begonnen hat, ist unfassbar. Sie übersteigt unsere Vorstellungskraft, wie es eigentlich auch damals schon war, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Da sagt er, Lazarus, unser Freund, schläft. Ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke. Da sagt Maria zu ihm, ich weiß, du wirst ihn auferwecken am jüngsten Tage. Davon hat sie schon gehört, da gibt es eine Auferstehung. Und da heißt es, Jesus ging die Augen über, das heißt, er weinte. Ne? Er war ja ein Freund von Lazarus und seinen Schwestern. Und dann sagt er zu denen, hebt den Stein weg. Und da sagen die, also der stickt schon, der hat 4 Tage gelegen. Er geht ja schnell, wenn es warm ist, ja, dass ein Körper schnell verwest. Hab solche Einsätze auch schon gehabt, als ich bei der Polizei war, wo jemand dann schon, ich habe immer gesagt, eine Weile auf der faulen Haut gelegen hat, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Er hat 4 Tage gelegen und er sagt, heb den Stein weg. Und dann sagt er diese Worte, die liebe ich so. Ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben. Natürlich nicht, weil es gibt noch einen zweiten Tod. Ist der Titel übrigens meines zweiten Buches, was ich über das prophetische Wort geschrieben habe. Ist ganz frisch, ich zeige es euch nachher mal. Der Tag, an dem der Tod starb, heißt das. Komischer Titel, nicht? Klingt komisch, ist aber so. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ruft dann rein in das Grab, Lazarus, komm mal raus. Und dann kommt er raus, so noch mit seinen Binden mal fest wie eine Mumie. Und dann nehmen sie ihm das ab und er lebt. Und diese Kraft der Auferstehung, die ist auch in uns drin. Und sie wird sich beim Kommen des Herrn in uns erweisen und entfalten. Bei der Entrückung zum Beispiel. Paulus schreibt an die Philipper, da sagt er, unser Wandel oder Heimat heißt es auch, unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten, des Heilandes Jesus Christus, des Herrn, der unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er gleich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung der Kraft, mit der er sich alle Dinge kann untertänig machen. Stellt euch mal vor, was da passiert. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er wird unseren nichtigen, also den vergänglichen Körper, verklären, dass er gleich werde seinem verklärten Körper. Dieser Leib ist der Leib dann, den der Herr nach seiner Auferstehung hatte. Mit dem er in der Lage ist, durch geschlossene Türen zu gehen. Als die Jünger versammelt waren, heißt es, er trat mitten ein und sagt, Shalom, Chavrim. Shalom, Freunde, Friede sei mit euch. Und die sind völlig perplex, ne? Die haben sich aus Angst. Er überwindet die Grenzen der Materie. Er überwindet die. Zeit wird in einem bestimmten Rahmen relativ, hat Einstein schon erkannt, dass dem so ist. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, nicht? Sagt die Schrift. Er tritt mitten ein, sein Körper ist nicht an die Materie gebunden. Auf dem Berg der Verklärung zum Beispiel heißt es, wurden auch seine Kleider plötzlich, oder er wurde strahlend hell und dann kamen noch Mose und Elia, die dann mit ihm sprachen. Die kamen plötzlich aus der anderen Wirklichkeit in die sichtbare Wirklichkeit, in diese Welt von Zeit, Raum und Stoff und da war alles wieder vorbei. Ein anderes Beispiel in der Apostelgeschichte. Philippus empfängt vom Engel den Befehl, runter in die Richtung nach Gaza zu gehen und sich dort an einen Mann zu halten, der auf dem Weg in seiner Heimat nach Nordafrika ist. Und der Engel sagt zu ihm, geh, halte dich zu dem Wagen. Also er macht sich auf, geht von Jerusalem runter Richtung Gaza, geht ja immer dann durch, Jerusalem liegt ja hoch, ne? Geht also nach Gaza und dann sieht er den. Ein Kämmerer. Und er hört, wie der den Propheten Jesaja liest. Und er fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und er sagt, na, wie soll ich, wenn mich niemand anleitet? Ne? Der kam übrigens aus Jerusalem, der war da zum Fest und hat angebetet und so. Aber er kam eben mit dem Wort aus dem Jesaja nicht klar. Er liest die uns heute bekannte, überlieferte Stelle aus Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit, die Strafe liegt auf ihm und so weiter. Und nun fragt er, redet der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Und Philippus erklärt ihm. Und erklärt ihm die ganze Botschaft und sagt, so und so verhält es sich. Ne? Und dann sagt er, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Kennen wir ja die Geschichte. Und jetzt kommt ein interessantes Ereignis. Die steigen in das Wasser, der tauft ihn. Und als sie aus dem Wasser rauskommen, ist Philippus weg. Der Kämmerer steht plötzlich selber da und sagt, Moment, hier war doch gerade noch jemand. Aber egal. Ich weiß, er hat mir ja erklärt, ich habe nicht geträumt, das ist alles Wirklichkeit. Also nicht, man könnte frei nach Descartes sagen, ich denke, also bin ich. Da könnte man sagen, ich denke, also spinn ich. Hat er aber nicht. Ne? Das habe ich erlebt. Und dann heißt es, Philippus aber ward gefunden zu Aschdod. Und von der Stelle, wo sie etwa waren, bis nach Aschdod sind es ungefähr 40 Kilometer, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber er ward gefunden zu Aschdod, da war der plötzlich, da tauchte der plötzlich wieder auf. So in christlichen Kreisen sagt man dazu manchmal Philippus Airlines, ne? Der kam also, ne? Wurde entrückt. Dieser Körper, und Gott macht das bis heute übrigens, der macht das bis heute. Es gibt einen jungen Mann schon, der seit einigen Jahren jetzt öffentlich auch im Dienst, Joshua Mills, weiß nicht, ob den jemand kennt, schon mal gehört hat, Joshua Mills, der war in Pensacola bei einer Versammlung dort in Florida, ja, genau. Und die waren in einer Anbetung und plötzlich, ich habe es auf einer DVD oder irgendwo habe ich es gehört, von ihm, da erzählt er das, und plötzlich ist der in dieser Haltung in einem Fahrstuhl, körperlich, tatsächlich. Und der Fahrstuhl fährt runter und er geht aus dem Fahrstuhl raus und stellt fest, er ist in einem Hotel. Er geht aus dem Hotel auf die Straße und stellt fest, da sind lauter Asiaten um ihn herum. Er stellt fest, dass er in Shanghai ist. In Shanghai, von Pensacola in Shanghai. Jetzt sagt er, ja Herr, was ist jetzt los? Ne? Also im Hotel, er geht wieder zurück und wird im Hotel von einem Mann angesprochen. Ich kann es nur grob wiedergeben, so im Einzelnen, nicht mehr so. Und der lädt ihn ein, zu einer Versammlung zu kommen, bei der er sprechen soll. Sagt er kann aber kein Chinesisch. Kann er ja nicht. Und jetzt fängt er an, in Sprachen zu sprechen. Und die verstehen ihn alle. Die verstehen ihn alle. Der spricht da einfach. So, im Geist, ne? In Zungen redet der. Weiß nicht wie lange. Jedenfalls Veranstaltung zu Ende. Alles wieder auf Null. Und jetzt sagt er, wie komme ich jetzt wieder nach Pensacola? Jetzt sagt der Herr, so wie du hergekommen bist. Also, ins Hotel, in den Fahrstuhl rein. Wieder so hingestellt. Und im nächsten Moment ist er wieder so in Pensacola. Nach 2 Wochen kriegt er einen Brief aus Shanghai mit der Bitte, ob er nicht nochmal kommen könnte. Stellt euch mal vor, das macht Gott heute. Vor 100 Jahren gab es eine amerikanische Evangelistin, einige werden sie vielleicht kennen, es gibt ein Buch, Generäle Gottes, vielleicht kennt der eine oder andere das Buch. Hochinteressant, sehr zu empfehlen. Generäle Gottes, da sind alle Männer und Frauen Gottes aus den Jahrzehnten zuvor und 100 Jahren zuvor, mit denen Gott etwas und an denen Gott und durch die Gott etwas getan hat. Eine von den Frauen Gottes war Mary Woodward Etter. Eine amerikanische Evangelistin, die hatte 1913 eine Vision oder Prophezeiung und sagte, dass in 100 Jahren die letzte Ernte beginnen wird, bevor der Herr kommt. Die letzte Ernte. 1913 in 100 Jahren, also 2013, unser Jahr. In diesem Jahr soll die letzte Ernte beginnen und wenn die zu Ende ist, wird der Herr seine Gemeinde holen. Und das lässt doch aufhorchen, denke ich. Diese Ernte, hat bereits begonnen. Und wisst ihr wo? In Südafrika. In Südafrika läuft derzeit seit einigen Wochen, anderthalb, zwei Monate ungefähr, unter Todd Bentley eine Evangelisation, Heilung. Also im Grunde passiert Apostelgeschichte pur in diesen Versammlungen. In Durban, in Pretoria, in Kapstadt, in Johannesburg. Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade ist, aber diese Städte sind vorgesehen. In Durban war er zuerst, dann wollte er, glaube ich, nach Pretoria. Kann sein, dass er jetzt in Kapstadt oder Johannesburg ist. Was in diesen Versammlungen passiert, man kann es auf GOTTV sich anschauen. Wer die Möglichkeit hat, das zu sehen, kommt meistens abends immer so um 22 Uhr rum. Da kann man das sich mal angucken. Ich sag mal, so für fromme Kreise ist der Todd Bentley möglicherweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil tätowiert bis zum Hals, ein Piercing hier und so ein Kerl mit einer Jeansjacke und Motorradfahrer gewesen. Fährt auch heute noch gerne Motorrad. Aber Gott hat diesen Mann berufen, um auch zum einen diese Menschen zu erreichen. Und er hat auch in Durham in einem Gefängnis gepredigt. Und es sind Heilungen und Zeichen geschehen. Wir haben ja hier gelesen in dem Wort. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei mächtigen Taten. Das macht er damals wie heute, er ist derselbe. Es war zu sehen in einer Versammlung, ein kleines Mädchen mit verkrüppelten Händen bat um Heilung. Und er geht hin, betet für sie. Und die Hände werden gerade. Und in dem Augenblick auch, wo ihre Hände wieder gerade werden, konnte man sehen, ist ja aufgezeichnet, die Kamera war ja dabei, war auf dem Boden um sie herum Goldstaub und ein paar Edelsteine lagen am Boden. Gold ist ein Symbol für die Herrlichkeit Gottes. Ne? Nun lesen wir in der Bibel nichts von Goldstaub. Es gibt eine Stelle in Hiob, da wird von Goldstaub gesprochen, wo es gefunden wird. Bei Ophir findet man Gold und so, oder Goldstaub ist in der Erde. Da wird das Wort Goldstaub erwähnt, aber nicht, dass es als Zeichen irgendwo geschehen sei. Auch in der Kirchengeschichte ist meines Wissens nichts bekannt, wo davon so gesprochen wird. Aber jetzt, komischerweise, tut Gott das. Dieser Joshua Mills, von dem ich sprach, man kann sich es im Internet mal angucken, auf YouTube oder in einer anderen Quelle. Der ist voll mit Goldstaub. Als der mal gebetet hat, hat sich Öl in seinen Händen manifestiert und haben die in Gefäße gegossen. In einer kleinen Gemeinde in Puerto Rico, so kleine, so wie hier ungefähr, so eine kleine Versammlung, sind seit vorletztem oder seit dem letzten Jahr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, über 1200 Edelsteine, geschliffene Edelsteine aller Art, gefallen. Hab mal ein Bild mit von solchen Edelsteinen, können wir uns daher mal angucken hier. Goldstaub und von der Kanzelecke tropft Öl in dieser kleinen Gemeinde da in Puerto Rico. Da haben die in ihr Gefäß so eine Vase untergestellt, um das Öl aufzufangen. Warum macht Gott das? Er manifestiert Dinge aus der unsichtbaren Wirklichkeit in unsere sichtbare Wirklichkeit. Ich habe es erlebt, dass vor meinen Augen, und ich war 40 Jahre Polizist, sich Goldstaub auf einem Tisch manifestiert hat. Hab ein Beil, kann ich euch zeigen denn. Nicht Gold von irgendwoher, nee, aus der Ewigkeit ist das. Hat sich manifestiert vor meinen Augen. Und zwar als eine Schwester, die bei uns hier dient hat, mal Kathy Walters aus Georgia kommt die. Wir haben um sieben Eck mit ihr Verbindung bekommen und da haben wir gesagt, okay. Und unser Sohn Daniel, der hat sie dann mal angerufen und also mit ihr Verbindung aufgenommen. Und sie sagte, in dem Moment, als die Verbindung da zustande kam, spürte sie ein Feuer in ihren Füßen, wie so brennen. Ne? Und das war für sie immer ein Zeichen, dass sie dann gehen soll. Also Gott gibt grünes Licht für den Dienst. Dann kam sie zu uns und ich habe schon gesehen, als sie ankam, ich habe sie vom Hotel abgeholt, sie hatte noch eine ältere Schwester aus Neuseeland mit dabei, eine befreundete Freundin, die sich auch schon lange kennen. Und ich sah schon so Gold in ihrem Gesicht. Ne? Und ich hatte ja schon davon gehört. Ich sage, ist das Glory? Und sie sagt, ja. Dachte ich, naja, okay. Und dann sind wir, habe ich sie abgeholt, habe erstmal so alles klar gemacht. Und am nächsten Tag haben sie mich zum Frühstück eingeladen im Hotel da. Und habe gesagt, ich mache mit euch eine Sightseeing-Tour hier ein bisschen durch Berlin. Und dann abends sollte sie dann bei uns dienen. Ne? Und ich habe ihnen alles gezeigt, Olympiastadion, Brandenburger Tor, naja, was man eben so kennt, Gleis 17 im Bahnhof Grunewald, wo der Abtransport da zu den KZs waren, das ist auch eine Gedenkstätte. Und unter anderem natürlich den Checkpoint Charlie, auch ein geschichtsträchtiger Platz. Und es war gerade Nachmittag und haben gesagt, wir würden gerne noch einen Kaffee trinken. Da habe ich gesagt, ja Mensch, wir sind ja hier Checkpoint Charlie, Kochstraße, da ist ein Starbucks-Café. Da können wir ja mal hingehen. Ja, okay. Wir gehen also in das Starbucks-Café, setzen uns da hin. Ich hänge meine Jacke über den Stuhl. War im März. Im März 2007, weiß ich noch ganz genau. 26. März 2007. Bestimmte Ereignisse merken wir uns übrigens. Wir wissen auch, was wir an welchem Tag gemacht haben. Ihr wisst bestimmt noch, was ihr am 11. September 2001 gemacht habt, an dem Tag. Ja, das meine ich. Ne? Bestimmte Dinge sind uns in Erinnerung. Ich hole den Kuchen und Kaffee und setze mich da an den Tisch. Die beiden saßen schon, die waren gerade eben kurz vor mir da. Und plötzlich war der ganze Tisch voller Goldstaub. Der ganze Tisch. Und der Boden ringsförmig auch. So ein breiter Streifen ringsrum mit Goldstaub und an der Tischsäule, das sind ja so eine Bistrotische, so mit einer Säule, so in der Mitte. Die haben ja nicht vier Beine, sondern so eine Säule. Da war auch Goldstaub dran. Ich war völlig aus dem Häuschen, ja. Ich sah, nee, also, ich habe keine Worte gefunden, ne? Aber ein Taschentuch raus, ein Tempotuch, ein sauberes, ne, ist klar. Und dann schön alle zusammengewischt. Ich sag, glaubt mir kein Mensch, ne? Und zusammengewischt und eingepackt. Und dieses Zusammenwischen sah ein Kellner von Starbucks. Und eilte mit einem feuchten Lappen herbei, weil er wahrscheinlich dachte, er hat vergessen, den Tisch abzuwischen. Da hat sich plausibel gemacht. Wieso wischt denn der da? Ne? Um Himmels Willen darf ja nicht passieren, also schnell hin sauber machen. So, und jetzt erklärt ihm mal, dass das, was er da wegwischen will, vom lieben Gott ist. Also, ist schwer, ne? Ich habe gesagt, nee, bitte nicht abwischen. Ja, ich habe mir auch ins Gesicht gefasst und hatte also auch Glitzer im Gesicht und sie natürlich auch. Und da sage ich, also, wissen Sie, also, gehen Sie mal von aus, das ist nicht von dieser Welt. Und jetzt müsste man ja eigentlich erwarten, dass der jetzt sagt, naja, wie, erklären Sie mir mal, Sie schütten hier Goldglitterzeug hin, also muss ja nur nie sein, ne? Kam aber nicht. Der sagte nur, ach so, machte kehrt und ging wieder. War alles. Nee, das kannte er noch nicht, weil das erste Mal. Also, ja. Keine, ja, komischerweise. Ne? Als Lazarus auferweckt wurde durch den Herrn, da kamen die Leute dann, der hatte ja dann Zulauf, nicht? Da heißt es, sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern weil er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Da war die Sensation. Aber selbst diese kleine Sensation, wenn man so will, wurde nicht zur Kenntnis genommen, so richtig. Wahrscheinlich gar nicht erfasst, was da überhaupt vor sich ging. Ja? Und diesen Vorgang, wie hier im Starbucks passiert, den habe ich dann anschließend, wenn sie bei uns war, immer wieder noch, also insgesamt 6-mal erlebt oder 7-mal, 6-mal. Am selben Abend noch habe ich gesagt, na gut, Sie haben mich zum Kuchen eingeladen, ich lade euch ein zum Eisessen. Wir haben in Spandau ein schönes Eiscafé, in Spandau, Florida heißt das. Vielleicht kennst du eine oder andere. Und da saßen wir dann am Tisch. Und die Bedienung kam, unsere Bestellung aufgegeben, die marschierte wieder los und wir warteten und so. Und dann kam unser Eis. Oder nee, das war noch nicht da, das Eis. Und plötzlich zeigt die Cassie so auf den Tisch und sagt, guck mal, bildeten sich plötzlich solche Inseln aus Goldstaub auf dem Tisch. Vor unseren Augen. Ich habe mein Handy rausgenommen, habe meine Frau angerufen, Heike, und habe gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was hier gerade los ist. Es ist unfassbar, unfassbar. Von einer Sache zu wissen und eine Sache zu erleben, sind zwei verschiedene Schuhe. Also von der Entrückung zu wissen und sie passiert dann, das ist ganz was anderes. Aber dann ist es ja schon erledigt, das geht ja ganz schnell. Ne? Aber der Punkt ist jetzt, und damit möchte ich das so abrunden, dass wir diesem Ereignis sehr, sehr nahe gekommen sein müssen. Es geht nicht um eine Zeit zu sagen oder sowas. Jesus sagt in Lukas 21, ebenso wie in Matthäus 24, spricht er von den Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Und er sagt, der Anfang der Wehen, der Anfang der Wehen, Kriege, Hungersnöte, Krankheiten, also Pestilenz, teure Zeit, Erdbeben, Naturkatastrophen. Das, was jetzt gerade läuft übrigens, im wahrsten Sinne des Wortes läuft, an Wasser, ja. Da steht geschrieben in Markus 13, glaube ich, das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Die Tsunami damals in Südostasien ist nur der Vorbote von dem, was noch kommt. Die nächste kommt mit Sicherheit und zwar in kürzester Zeit. Das Meer und die Wasserwogen, also nicht nur das Meer an sich, sondern auch Wasser woanders, ne? Und die Wasserwogen werden brausen. In Kanada haben wir übrigens gerade eine Flut, wir haben sie in Südeuropa, wir haben sie in Deutschland. Überall treten die Flüsse über die Ufer, was vorher zwar auch schon mal irgendwie war, aber jetzt kommt es doch massiv. Jetzt kommt es doch massiv. Das Meer und die Wasserwogen, ich muss jedes Mal an diese Stelle denken, werden brausen. Markus 13, ich kann nachher die Stelle nochmal genau sagen. Und jetzt sagt Jesus noch in Lukas 21, so seid nun stark, sagt er zu den Jüngern, nun seid nun stark alles, und betet, dass, oder nun seid nun, Entschuldigung, seid nun wach alle Zeit, wach, ne, auf das Wort merken, ne, wach sein. Was ich beruflich war, nannte sich auch Wachtmeister, ne, die Stadtwächter damals, ne. Er sagt, so seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möge zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll und zu stehen vor des Menschen Sohn. Wo ist das Menschensohn? Jetzt? Wo ist er? Im Himmel, zur Rechten Gottes, natürlich. Und er sagt, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen und ein Stück davon sehen wir jetzt schon. Wir sollen entfliehen diesem allem, was geschehen sei. Gott hat uns nicht für diese Zorngericht bestimmt. Das ist für die Welt da, für die Sünder, die nicht hören wollten. Ja? Für uns, wir sollen mit Philippus Airlines sozusagen aus dieser Wirklichkeit in die andere Wirklichkeit genommen werden. Und zu stehen vor des Menschen Sohn. Gott hat so Wunderbares für uns bereitet. Das ist unbeschreiblich. Wenn Paulus sagt, was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Hat er für uns bereitet, aus Liebe zu uns, für uns. Dadurch, dass wir zu Jesus Ja gesagt haben, sind wir damit hineingenommen. Und die Manifestation von Goldstaub und Edelsteinen ist nur der Anfang von dem, was Gott für uns bereithält. Es gibt eine, in den nächsten zwei Jahren werden entscheidende Dinge passieren. In den nächsten zwei Jahren, 2014 und 2015. Und zwar möchte ich damit abschließen mit einem Wort von Lance Lambert. Ist ein amerikanischer Christ, aber ein Judenchrist, Lance Lambert. Das ist hier, ich weiß nicht, ob jemand das schon gelesen hat, das ist vom letzten Jahr 2012, die vier blutroten Monde zwischen 2014 und 2015. Bekannt? Die vier, und zwar wird Folgendes passieren, ich will nicht alles jetzt vorlesen, aber es wird jeweils am ersten Tag eines jüdischen Festes, und zwar im nächsten Jahr zum Passa, am ersten Tag und am ersten Tag, also Abend quasi, ist ja abends, dann beginnt ja abends immer das Fest, am Vollmond und am Sukkot, am Laubhüttenfest, einen blutroten Mond geben. Und zwar immer am ersten Tag des Festes jeweils. Also der Sederabend, der Sederabend zu Passa 2014, blutroter Mond, achtet drauf, wenn wir ihn sehen können, wenn nicht bewölkt ist. Und am Laubhüttenfest, Sukkot, im Herbst ist es ja dann meistens so etwa, da ebenfalls am ersten Tag des Laubhüttenfestes. Und dasselbe nochmal ein Jahr später, auch wieder am ersten Tag. Und zwischendurch gibt es nochmal eine totale Sonnenfinsternis. Ist ja berechenbar, ne, dass die kommen. Und in Joel steht, die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, also blutrot werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und der Tag des Herrn ist nicht die Wiederkunft Jesu, sondern Tag des Herrn ist die Gerichtszeit über diese Erde. Das heißt, vorher muss noch die Wegnahme der Gläubigen passieren, bevor der Tag des Herrn kommt. Wie lange der jetzt nun nach dem blutroten Mond dann irgendwann, das wissen, können wir nicht sagen. Darum geht es ja auch nicht, sondern nur, dass wir diese Zeichen mal zur Kenntnis nehmen. Und jetzt nur wirklich zum Abschluss eine interessante Weissagung von einem Rabbi. Habe ich hier aus Christliche Freunde Israels. Die kriege ich immer regelmäßig. Da geht es also um Israel und Gottes Wort und alles. Und zwar Zeichen, nach denen man Ausschau halten sollte, steht hier. Wie können wir wirklich wissen, dass wir in der Zeit seines Kommens leben? Erstens, die Nation Israel ist wieder zurück in ihrem Land. Jeschua kann nicht zurückkehren, bevor das jüdische Volk zurückkehrt und wieder eine eigene Nation in seinem eigenen Land wird. Und jetzt kommt's. Laut Rabbi Eliezer, einem jüdischen Gelehrten des 9. Jahrhunderts, schon eine Weile her, ne? 9. Jahrhundert nach Christus, wird unmittelbar vor dem Kommen des Messias Ismael an Macht zunehmen und die Welt terrorisieren. Ismael sind die Araber, die Nachfahren oder die von Ismael, die Nachkommen sind die heutigen Araber. Ja. Wir haben in der arabischen Welt Aufruhr, aber die Lehre, die jetzt, mit der wir die arabische Welt verbinden, nämlich der Islam, ist genau die Richtung, die die Welt hier in Atem hält und terrorisiert, überall. Ja? Also, er wird an Macht zunehmen und die Welt terrorisieren. Zweitens sagte er, dass der König von Persien, also Iran, eine Waffe besitzen wird, mit der er die Welt terrorisieren wird. Woran bauen die gerade? Ja. Und jetzt kommt noch was, der dritte. Ein Messias des Bösen wird auf der Weltbühne auftauchen und Israel und dem Nahen Osten einen Friedensvertrag anbieten. Wer ist der Messias des Bösen? Der Antichrist, ein Messias des Bösen. Interessanterweise, Jesus sagte damals, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Interessanterweise, natürlich ist die Sehnsucht nach dem Messias nach wie vor, sie ist ja da. In Israel, in Jerusalem gibt es das Tempelinstitut. Der Tempel soll gebaut werden, es ist im Prinzip eigentlich alles schon fertig. Meine Frau und ich waren damals, 1999 auch, waren wir zusammen da, anlässlich unserer Silberhochzeitsreise, haben unser Tempelinstitut angesehen und gesehen, wie also die Gewänder für die Priester gewebt werden und fertig sind, also in der Fertigung sind, wie die Zutaten, Räucherwerk und so weiter, was alles hier, die Gerätschaften, alles da. Die Menora in Gold ist schon vorhanden, da haben die gesammelt, um das Gold zusammenzukriegen dafür. Ja, ist alles da. Aber wohin? Noch steht da der Felsendom. Aber ich denke, Gott hat einen Weg, um den Platz frei zu machen. Ja. Und natürlich, sie erwarten den Messias. Aber Jesus sagt, Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, das ist der. Und er wird Jude sein. Hier wird gesprochen, ein Messias des Bösen. Ja? Der Satan ahmt Gott und Gottes Heilsweg in Anführungsstrichen nach. Ja? So wie Jesus von Gott gekommen ist, kommt der Antichrist vom Satan. Aber er wird nicht übernatürlich erschaffen oder zur Welt kommen, sondern auf normalem Wege. Aber er wird die Inkarnation Satans sein. Ein junger Mann möglicherweise, politisch genial, wird in der Lage sein, viele Probleme, die gerade anstehen, zu lösen, zumindest irgendeinen Lösungsweg zu finden. Und niemanden würden die Juden auf den Tempelplatz lassen oder in den Tempel lassen. Auf dem Platz vielleicht, ja, da kann man ja hin als Tourist. Aber er wird, sagt die Offenbarung, oder Jesus auch in Matthäus 24, vom Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, er wird sich in den Tempel Gottes setzen, sagt Paulus im 1. Thessalonicher und am 2. und vorgeben, er sei Gott. Der Sohn des Verderbens wird er im Thessalonicher genannt. Ja? Er setzt sich in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott. Und das ist genau der, von dem hier die Rede ist. Aber bevor der auftreten kann, muss die Gemeinde, der Leib Christi, der wir ja sind, als Salz der Erde und Licht der Welt, diese Erde verlassen haben. Und dann erst kann der offenbar werden. Im Thessalonicher heißt es, als dann wird der Frevler offenbar werden, welchen er Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Ja. In der Offenbarung steht nachher dann noch etwas vereinzelt darüber. Gott hat uns nicht dazu bestimmt, die Drangsalzeit und die Richtzeit über dieser Welt, die furchtbar sein wird. Alles, was bisher auf die Erde gekommen ist, ist ein schwacher Abglanz von dem, was da eigentlich noch kommen wird. Sodass Jesus sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber Gott hat uns dafür nicht vorgesehen, sondern das Heil zu gewinnen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, sagt er, auf das, ob wir wachen, also leben, oder schlafen, sprich gestorben sind, wir zugleich mit ihm leben sollen. Und so sollten sich die Thessalonicher dann also auch mit diesen Worten trösten. Gott hat Wunderbares mit uns vor. Und wir können, es ist unvorstellbar. Ich habe ein Bild nochmal von den Edelsteinen auch da, noch ein anderes, die aus Puerto Rico sind. Jesus hat zu dem Pastor gesagt, ich schenke dir etwas, was bisher die Juden noch nicht haben. Und zwar hat er der Gemeinde dort manifestiert, die 12 Edelsteine aus dem Brustschild des Hohenpriesters. Nicht so groß, aber diese 12 Edelsteine, ungefähr so in Fingernagelgröße, geschliffen, perfekt geschliffen. Die sind mit den Diamanten und was da einzelne Steine sind, die mit ein paar Brillanten, sind die zum Juwelier gegangen und haben gesagt, guck doch mal, sag uns mal. Da nimmt er diese Geräte und guckt da durch, sagt da, wo sind denn die her? Ja, nun kann man sagen, die sind vom Himmel gefallen, was die Wahrheit ist. Aber das kann man ja nicht erklären. Und da sagt er, ja warum? Na ja, sagt der Juwelier, also der reinste Reinheitsgrad, den es auf der Erde gibt, ist 6. Der hier müsste 11 haben. Und perfekt geschliffen, perfekt. Ich habe welche davon gehabt, die haben sie uns mal mitgebracht. Einer, und zwar 2 ältere Schwestern, unabhängig voneinander, beide haben diese Erfahrung gemacht. Einmal Cassie, die hat mir mal ein Bild geschickt, letztens wieder im Oktober, wo sie wieder einen Stein empfangen hat, der plumpst einfach bei ihr auf den Schreibtisch, der ist einfach dann da. Und von einer anderen Schwester, die hat 2 Edelsteine im sogenannten Marquis-Schliff, Brillanten im Marquis-Schliff, bisschen größer hier als mein Fingernagel. Stell dir mal vor, wie groß so ein Diamant, was der Wert hat, wie viel Karat der hat. Marquis-Schliff heißt, der hat die Form eines, nicht Baseball, sondern Rugby-Ball. So ein Rugby-Ball, kennt er ja, wie so eine Pflaumen, wie ein Tropfen mit 2 Spitzen. Also wenn man Tropfen hat, auf der einen Seite spitz und auf der anderen Seite, so in dieser Form. Und zwar dann aber ringsrum in Facetten geschliffen, ja, und von einem sagenhaften Feuer. Wir haben da so mal drauf geleuchtet, glitzert und feuert da toll, sieht toll aus, ja. Absolut rein, kommt aus dem Himmel. Und Edelsteine begegnen uns ja, wie wir wissen, auch in der Offenbarung. Die Grundsteine des neuen Jerusalem und die Mauern, die Perlentore, ist alles wahr, ist völlig, ist genau so, wie es da steht. Ist nicht symbolisch oder so, nee, ist wirklich so, ja. Und dass das wirklich so ist, davon zeugen also die Dinge, die hier sich so manifestieren. Letzter Satz, wirklich jetzt letzter Satz. Man hat sich Gedanken gemacht darum, warum Gott das jetzt tut mit dem Goldstaub und den Edelsteinen. Und jemand kam auf die Idee und hat gesagt, ja, in der jüdischen Hochzeitszeremonie ist es so, dass der Bräutigam für seine Braut und für sich eine Wohnung besorgt oder ein Haus besorgt oder eine Räumlichkeit, wo sie dann eine Hochzeit feiern. Wenn er die gefunden hat, dann kommt er die Braut holen, um dann mit ihr die Hochzeit zu feiern. Aber, und jetzt kommt's, bevor er die Braut holen kommt, sendet er ihr Gold. Hallo? Wenn der Herr jetzt der Gemeinde Gold sendet und Edelsteine, heißt es, die Wohnung ist fertig. Die Stätte ist bereitet, heißt das im Klartext. Und darum dürfen wir freudig diesem Ereignis entgegengehen, egal vor welchem Problem wir jetzt stehen oder in welchem. Wir sollen immer den Blick auf ihn gerichtet halten. Auf ihn gerichtet halten. Dann werden wir auch am Ziel ankommen. Amen. Amen.